Diese Woche hat etwas die Gemüter in Deutschland bewegt und ich glaube in NRW noch mehr. Und je dichter wir an Dortmund leben und wohnen und je mehr wir mit Fußball zu tun haben, noch umso weiter, denke ich mal. Es ist ziemlich dicht gerückt an uns heran auf einmal, dass etwas passiert. Irgendwelche, keine Ahnung, man weiß immer noch nicht welche, Verrückten, denen ist eingefallen, dass wir doch mal den Mannschaftsbus des BVB angreifen wollen und werden da mal eben ein paar Bomben zünden rundherum. Glücklicherweise hatte dieser Bus eine Spezialverglasung, dass es nur einen Verletzten gibt und die anderen mit einem Schock davongekommen sind. Ich habe ja früher als Notfallseelsorger gearbeitet. Ich bin jetzt noch nicht gerade bei Anschlägen gerufen worden, aber wenn Notfallseelsorger gerufen werden, immer wenn es mit Tod zu tun hat und wenn Menschen ein traumatisches Erlebnis haben mit Tod. Und ich weiß, wie es solchen Leuten geht, wenn sie sowas Hochdramatisches erlebt haben. Und war ganz geschockt, als ich dann ein Interview mitbekam mit einem Sportpsychologen, weil es ging um die Frage, soll man die gleich wieder weniger als 24 Stunden später auf den Fußballplatz schicken und spielen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Also ich finde das fast unzumutbar, was denen da zugemutet wurde, weil die haben wirklich Todesangst gehabt. Ich hätte an ihrer Stelle auch Todesangst gehabt, wenn da eine Bombe hochgeht und du bist mittendrin, von drei Seiten geht das Ding hoch. Und die haben alle Familie auch noch und es ist ihnen auch erst dann am Tag nach dem Spiel dann, als sie dann zu Hause waren, so richtig bewusst geworden, was ihnen widerfahren ist. So ein Trauma, das kann auch sich nach Tagen erst noch oder teilweise manchmal auch nach Wochen erst so richtig zeigen, was Leute erlebt haben, wenn sie in einer so todesbedrohlichen Situation gewesen sind. Angst, Todesangst, rückt im Moment mehr so ins Bewusstsein unserer Gesellschaft durch die Anschläge. Meistens haben wir das nicht so im Bewusstsein. In manch anderen Ländern oder in anderen möchte ich nicht sein zurzeit. Das ist ein Thema, was viele beschäftigt. Die ganzen Flüchtlinge, die sich in irgendwelche Schaluppen setzen und versuchen hier nach Europa zu kommen, in überfüllten Schlauchbooten, die dafür nicht geeignet sind. Oder im Jemen, wer zum Beispiel im Jemen wohnt, der muss ständig Angst haben, nicht nur durch die Regierung. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, was so manche Länder hier machen auf dieser Erde. Da fliegen ein paar Drohnen oben über sie herüber. Das sind die Amis. Und die fliegen da teilweise tagelang, wochenlang und irgendwann fällt ihnen ein, jetzt zünden wir mal eine Rakete und irgendeinen erwischt es dann. Und die wissen nie, wann sie dran sind oder ob sie dran sind, weil es sind schon viele Unschuldige dabei ums Leben gekommen. Ständig jeden Tag diese Drohnen zu sehen und zu hören und nicht zu wissen, ob eine Rakete abgeschossen wird, ist schon nicht ohne, finde ich. Oder wenn du hier Flüchtling bist und kommst aus Afghanistan und die Regierung hat sich hier einfallen lassen, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist und schickt dich dann einfach wieder zurück. Angst. Todesangst. Ich wünsche euch nicht, dass ihr schon mal Todesangst gehabt habt. Angst gehört leider zum Leben. Und letztendlich irgendwann, früher oder später vielleicht auch mal so eine Situation, wo du in Todesangst gerätst. Jesus hat Todesangst gehabt. Und es gibt eine Stelle, in der das, glaube ich, am deutlichsten überhaupt in der Bibel wird, wie Jesus Todesangst gehabt hat. Und ich lade euch ein, dass wir einen Text zusammen aufschlagen, in dem Matthäusevangelium, das 26. Kapitel. Und ich lese dort ab Vers 36, Matthäus 26, ab Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierher, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Und dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern zurück und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So, schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen der, der mich überliefert. Jesus, der Sohn Gottes, hat Todesangst. Ich möchte mit euch so ein paar Dinge teilen, die mir an dieser Geschichte wichtig geworden sind. In zwei Dinge habe ich dabei im Blick, bevor wir die so einzeln anschauen. Erstens, denke ich, möchte Gott uns ermutigen mit dieser Geschichte. Auf welche Art und Weise werden wir gleich schauen. Und das Zweite ist, in der Notfallseelsorge gibt es eine Sache, die ganz interessant ist. Je mehr ich vorbereitet bin auf eine Situation, desto leichter wird es mir fallen, damit umzugehen, wenn ich hineingerate. Das ist zum Beispiel, nehmen wir mal einen anderen Bereich auch aus der Rettungsgeschichte, wenn ich Rettungssanitäter bin. Oder bleiben wir mal sowas, wer war mal bei der Freiwilligen Feuerwehr? Gar keiner, kein einziger, niemand. Ich auch nicht. Aber wenn ich gewusst hätte damals in Friedensau, dass ich mich freiwillig hätte zur Freiwilligen Feuerwehr melden können, hätte ich es gemacht. Das war mir aber nicht bewusst. Weil eigentlich finde ich sowas cool, also zumindest so mithelfen zu können. Das ist so meine Geschichte, auch wenn es so ein bisschen mit abenteuerlich zugeht. Das ist so meins. Ich habe, mir hat einer erzählt, der bei der Freiwilligen Feuerwehr in Friedensau gewesen ist, jeden Dienstag haben die sich getroffen, um zu üben. Und die haben quasi jeden Dienstag immer die gleichen Sachen geübt. Warum haben sie das gemacht? Weil wenn die Krise kommt, dass sie nicht mehr nachdenken müssen, sondern es tun können. Das heißt, was ich mir mit euch anschauen möchte, ist jetzt in gewissem Sinne auch eine Krisenprävention. Es ist nicht nur, wenn du drinsteckst, dass Jesus dir hilft, sondern ich wünsche mir, dass ihr das tief in euch reinnehmt, damit ihr vorbereitet seid, wenn ihr in so eine Situation kommt, dass die Angst übermächtig zu werden scheint. Das Erste, was ich ganz wichtig finde, ist, wir dürfen Angst haben. Jesus, wenn selbst Jesus, der Sohn Gottes, Angst hatte, der am dichtesten mit dem Vater dran war, als wie sonst kein Mensch, der auf der Erde je war, Angst hatte, dann dürfen auch wir Angst haben. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Also du musst nicht sagen, als Christ darf man keine Angst haben und irgendwie gute Miene zu bösem Spiel bewahren. Ich darf Angst haben. Was ich aber auch interessant finde in diesem Zusammenhang: Jesus wusste von Beginn an seines Dienstes, was ihm widerfahren wird. Er hat es seinen Jüngern mehrfach gesagt und sie darauf hingewiesen. Aber kein einziges Mal lese ich an diesen Stellen, dass er Panik hatte. Und wenn ich mir anschaue, wie er mit seinen, was er noch kurz vor seinem Tod alles macht, bis hin, dass er mit seinen Jüngern noch Abendmahl feiert, gut, da merkt man das erste Mal so ein bisschen im Johannesevangelium, dass es anfängt, ihm nahe zu gehen, aber das ist so ein ganz kurzer Augenblick und dann hält er seinen Jüngern, das haben wir uns am Donnerstagabend angeschaut, noch eine richtig lange Rede und erzählt ihnen total viele Sachen, wichtige Dinge. Jesus hat die Angst dort offensichtlich, wo sie auch angebracht ist. Das heißt, er lässt sich nicht von Panik erdrücken. Es gibt manche Menschen, die lassen sich von Panik erdrücken, aber hier gibt es auch eine gute Nachricht, sehen wir dann auch noch in dieser Geschichte. Das heißt, vor Spinnen braucht man eigentlich keine Angst haben. Oder manche Leute haben vor allem möglichen Angst, wo einfach keine Angst zu haben ist. Zum Teil machen wir das ja selber. Wer von euch hat Angst, wenn er sich ins Auto setzt und mit dem Auto fährt? Wer hat Angst, wenn er aus dem Haus geht und einkaufen geht? Wahrscheinlich die wenigsten. Wir haben im Moment Angst vor Attentaten. Letztes Jahr sind 12 Menschen in Deutschland umgekommen beim Attentat. Aber jeden Tag sterben 10 Leute im Straßenverkehr. Oder wer hat Angst davor, dass er am Arbeitsplatz auf dem Stuhl sitzen muss? Ja, es sterben mittlerweile mehr Leute, weil sie eine sitzende Tätigkeit haben, als dass sie rauchen. Ja, also man sagt, dass das Sitzende ist das neue, also ist genauso schädlich Dauersitzen wie Rauchen. Aber wir haben keine Panik, wenn wir den ganzen Tag am Arbeitsplatz auf dem Stuhl sitzen. Ja. Also Angst gehört auch da, also hat ihren Platz, wo sie ihren Platz hat, aber wir müssen auch nicht unnötig Angst und Panik schieben, wo keine ist. Jesus scheint es wichtig gewesen zu sein, seine Jünger mit hineinzunehmen in diese Situation, die er steckt. Elf nimmt er mit, 3 nimmt er ganz besonders für sich mit. Folgendes erleben sie. Also erstmal, dass er ihnen mitteilt, sie sollen wach bleiben, sie sollen beten. Und er ging weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vielleicht klingt das zu banal. Aber die zweite wichtige Lektion ist, wenn du Angst hast und erst recht, wenn du Todesangst hast, bring die Angst dahin, wo sie am besten aufgehoben ist, nämlich zu Gott. Wir leben in einer Kultur, in der wir nicht als erstes zu Gott gehen. Was machst du, wenn deine Waschmaschine kaputt ist? Erstmal reparieren, den Service anrufen. Ja. Wer von euch würde auf die Idee kommen, zu sagen, erstmal bete ich? Was machst du in der Regel, wenn du ein Zipperlein hast oder dir geht es nicht so gut? Da muss ich zum Arzt gehen. Ihr könnt alles Mögliche durchgehen. Das Erste, wenn wir irgendwelche Probleme haben, ist denken, welcher Experte ist in meinem Land dafür zuständig, in meiner Stadt? An wen kann ich mich wenden oder wen kann ich um Rat fragen? Das heißt, wir haben das derartig verinnerlicht in unserer Kultur, dass wir als Erstes einen Experten bitten, statt dass wir als Erstes den Experten bitten oder uns an den Experten wenden, nämlich an Gott. Das heißt, das Erste, was du machst, wenn du Angst hast, wende dich an den Experten für alle Lebensfragen und ganz besonders für die Frage der Angst. Und das finde ich übrigens auch total spannend. Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir diesen Text haben, dass Jesus seine Angst uns offenbart hat. Das heißt im Hebräerbrief, der in allen versucht worden ist wie wir und doch ohne Sünde blieb. Jesus hat auch die Angst kennengelernt und er weiß, wie man mit Angst umgeht. Und darum mag ich diese Geschichte so gerne. Also er wendet sich an den Vater und er sagt nicht, bitte, 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 mach was. Sondern er sagt, okay, du bist derjenige, der alles im Griff hat. Ich vertraue dir, dass du auch in dieser Situation da bist und diese Situation im Griff hast, wo ich nicht sehe, wie es weitergeht. Vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke. Jesus ist es nicht erspart geblieben und Gott hat uns es auch nie versprochen, dass unser Leben krisenfrei verläuft. Psalm 23 ist ein Psalm, der mich gerade im Moment sehr beschäftigt, weil ich ihn mehrmals am Tag für mich bete, um ihn zu verinnerlichen. Und da heißt es in Vers 4, und wenn ich auch wandle im Tal der Todesschatten. Vorher ganz cool, du weidest, also der Herr ist mein Hirte, ja. Mir wird nichts mangeln, er lagert, weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser, erquickt meine Seele. Das klingt alles so schön, ja? Und dann plötzlich, und wenn ich auch wandle im Tal der Todesschatten. Es gibt diese Täler der Todesschatten. Aber du, Herr, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Oder Jesaja, auch den Text, den habe ich nie so, es hat lange gedauert, bis ich das gelesen habe. Da steht in Jesaja 43, und muss ich auch durchs Feuer, so bist du, Herr, bei mir. Da steht nicht, dass Gott mich vor dem Feuer bewahrt oder vor der Flut, da kommt, steht auch was von Flut, sondern dass Jesus mit mir durchgeht durch diese Situation. Wenn Jesus Krisen erlebt hat und eine Angstkrise erlebt hat, sind auch wir nicht davon gefeit, aber wir haben eine gute Nachricht. Jesus ist mit uns in dieser Krise und wende dich an ihn, egal in welcher Krise du steckst. Und er kommt und zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu ihnen und zu Petrus also, und nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Ich kann mir vorstellen, dass auch diese Erfahrung eine ist, die euch vielleicht vertraut worden ist. Ich bin sicher, jeder, der nicht gerade 3 Jahre alt ist und schon alles im Leben erlebt hat, schon jede Erfahrung gemacht hat, der wird auch erlebt haben, wie Menschen mit dir in der Krise gewesen sind oder auch nicht. Und ich kann mir vorstellen, manch einer von euch hat sich schon total allein gelassen gefühlt in einer Krise. Jesus hat seinen Jüngern 3,5 Jahre, da haben die krassesten Sachen erlebt. Die haben erlebt, ja, sie haben eigentlich alles geteilt. Die waren nicht nur mal ein paar Stunden irgendwann mal zusammen, sondern die waren 24 Stunden ständig miteinander zusammen. Und er bittet sie in dieser äußersten Stunde der Not, auf die er sie vorbereitet hat, hat ihnen immer wieder gesagt, das wird mir passieren, das wird kommen, das wird mir passieren, so wird es sein, bei ihm zu sein und wenigstens eine Stunde wach zu sein. Und die pennen ein. Nun muss man ein bisschen was zur Ehrenrettung der Jünger sagen. Wer von euch, außer Kirsten, wo bist du gerade, Kirsten, wo sitzt du? Da hinten sitzt du. Hat schon mal ein jüdisches Passafest erlebt. Wenn ihr jemals das Vorrecht haben solltet, dann stellt euch auf eine lange Nacht ein. Das beginnt abends. Man trifft sich dann nach Sonnenuntergang. Es ist eine sehr ausführliche Zeremonie, in der wirklich nicht nur die ganze Auszugsgeschichte aus Ägypten durchgenommen wird, sondern es gibt ganz viele Gebete und Rituale. Das zieht sich ungefähr 3 bis 4 Stunden hin mit dem Essen zusammen. Und es wird sehr viel gegessen. Also es ist ein sehr, sehr üppiges Essen über diese Zeit hinaus. Und dann am Ende dieses Essens hat ja Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen noch das letzte Zeremoniell, dieses Essen hat er umgedeutet auf sich. Und dann hat er ihnen erstmal noch eine Predigt gehalten. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen langen, anstrengenden Abend hinter euch. Ihr habt viel gegessen. Ihr habt eine sehr intellektuell fordernde Ansprache nochmal gehört und ihr seid ein Teenager. Irgendwann ist die Batterie leer. Auch wenn die Teenager glauben, sie könnten jede Nacht durchmachen, dann schlafen sie dann am nächsten Tag bis 12, 1 Uhr. Ja. Und er geht dann noch mit ihnen in den Garten. Und jetzt beten wir noch. Jetzt haben wir noch Gebetsstunde. Ich kenne so Situationen, dass ich meine Augen nicht aufhalten kann. So für mich ist so die Hauptsituation, wenn ich längere Strecken auf der Autobahn fahre, das ist so mein Tod, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe es 2-mal erlebt in meinem Leben, dass ich in Sekundenschlaf geraten bin. Seitdem habe ich so mein Verfahren, was ich mache, damit mir das nicht mehr passiert. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass beide Male nichts passiert ist. Das eine Mal war wirklich so, wie so diese alten Fernsehschirme. Also heute hat man das hier nicht mehr, diese Röhrenschirme, dass auf einmal so alles so ein kleiner Punkt wurde. Ja. Und dem Augenblick, als der Punkt zuging, bin ich wach geworden. Da habe ich gedacht, boah, zum Glück war ich nur geradeaus. Ja. Da hatte ich auch annähernd Todesangst, weil ich war neben einem fetten LKW rechts vor mir und ich dachte, schnell runter von der Autobahn. Bei mir hilft Red Bull nicht, also sowas kann ich überhaupt nicht ab, dann kriege ich nur Herzklabastern und mir geht es gar nicht gut. Was ich mache, was ich mir beigebracht habe, ich mache so ein Powernapping. Das heißt, ich fahre ran auf den Rastplatz, ich kann das, dass ich 5 bis 10 Minuten schlafe, dann bin ich wieder wach und kann weiterfahren. Offensichtlich konnten die Jünger das nicht. Die hat es nicht mehr aufgehalten. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du kannst die Augen einfach nicht mehr aufhalten. Du möchtest um jeden Preis. Ich glaube, wenn sie begriffen hätten, was ihnen bevorsteht, alles Red Bull wäre harmlos dagegen gewesen. Die wären wahrscheinlich auf 180. Waren sie aber nicht. Jesus ist vollkommen allein. seine wichtigsten Freunde lassen ihn hängen. Totale Panik, Todesangst, vollkommen allein. Interessant finde ich den Vers 41 als nächstes. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Warum wollte Jesus, dass die Jünger wach bleiben? Ich habe immer gedacht, damit sie für ihn beten. Nein. Jesus sagt, sie sollen für sich beten, damit sie in der kommenden Stunde nicht in Versuchung geraten. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist ganz spannend, was hier gerade passiert. Die Jünger sollen für sich selber beten. Er bittet sie nicht, dass sie für ihn beten. Sie sollen mit ihm wach bleiben, aber ihr Hauptgebetsanliegen soll sein für sich selber. Erstaunlich, dass Jesus in dieser Stunde der Angst auch noch an seine Jünger denkt. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Die Wortwahl hat sich ein bisschen verändert von dem Gebet zu eben. Hier wird deutlicher, dass Jesus, dass ein Prozess der Veränderung mit ihm stattfindet. Und jetzt machst du den Eindruck, dass er sich noch mehr anfängt, in Gott hineinzugeben und hinzugeben und anzunehmen, was Gott mit ihm vorhat. Und er kam und fand sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie kommen wir an diese Geschichte ran von der dreimaligen Versuchung? Die Jünger haben noch geschlafen. Wo ist die Geschichte her? Wer war dabei und ist wach geblieben? War doch einer dabei und ist wach geblieben? Ja, es war einer dabei und ist wach geblieben. Außer Jesus. Der Heilige Geist. Jesus sagt im Johannesevangelium, am Donnerstag haben wir das auch nochmal gelesen, dass der Heilige Geist kommen wird und uns lehren und alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, als sie diese Lektion dann im Nachhinein nochmal gehört haben, nachdem alles rum war, dass es ihnen doppelt peinlich war, dass sie eingeschlafen sind. Warum macht Jesus das? Lesen erst noch die letzten beiden Verse. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: So schlaft denn fort, beziehungsweise jetzt ist genug Zeit des Ausruhens. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, nahe gekommen ist der, der mich überliefert. Jesus ist am Ende dieser Gebetszeit ein anderer, als er am Anfang gewesen ist. Diese ganze Gebetszeit beginnt mit Panik. Diese ganze Gebetszeit zeigt sich, dass er vollkommen verlassen ist, auf jeden Fall von allen Menschen, die irgendwo da sind. Aber am Ende kommt er sehr gestärkt oder vollkommen gestärkt raus. Wenn ihr das lest, wie es weitergeht, Jesus wird zwar verhaftet, Jesus wird auch verhört, wird misshandelt, er wird damit konfrontiert, umgebracht zu werden. Und wenn ihr schaut, wie Jesus reagiert, das ist nicht der, der Angst hat, sondern das ist der, der da steht und der scheinbar die Kontrolle hat über das, was geschieht in dieser ganzen Nummer. Nicht nur scheinbar, er hat sie. Er könnte jederzeit alles abbrechen, das tut er aber nicht. Da ist kein Jesus mehr, der gezeichnet ist von Todesangst nach dem Garten Gethsemane. Vorher, also am Anfang ja, am Ende nicht mehr. Es ist etwas mit ihm passiert. Und hier sind so ein bisschen die Lektionen, wo ich jetzt in der Zielgeraden bin. Eine Lektion finde ich ganz spannend und das ist eine nicht so schöne nochmal. Menschen sind oft diejenigen, die nicht unbedingt helfen können, wenn ich in Todesangst bin. Also es kann durchaus sein, dass Menschen mich auch verlassen. Und darum das Erste und Wichtigste ist, wenn du Angst hast und wenn du sogar Todesangst hast, wende dich an den, der selber Todesangst erfolgreich durchlitten hat. Und dann habe ich mich gefragt, warum betet Jesus dreimal ähnlicherweise dasselbe? Warum geht er zu seinen Jüngern und versucht, sie dauernd aufzuwecken? Warum nimmt er überhaupt die Jünger mit? zwei Gründe. Der erste und wichtig, beide sind gleich wichtig, finde ich. Der erste Grund: Schütte dein Herz bei Jesus aus, wenn du Angst hast. Und offensichtlich tut Jesus das so lange, bis die Angst wirklich bei dem Vater gelandet ist und er sie los ist. Und ausschütten meine ich nochmal, sag nicht Gott, nimm mir die Angst. Bitte Gott nicht, dir die Angst zu nehmen, habe ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Sondern gib Gott deine Angst. Hier ist meine Angst, Gott, ich gebe sie dir. Weil es ist was anderes, ob ich sie wirklich aktiv übergebe oder ob ich in Panik da sitze und sage, Gott, nimm mir meine Angst, nimm mir meine Angst, nimm mir meine Angst. Weil indem ich sie aktiv übergebe, passiert auch etwas mit mir. Und wir lesen diese Frage nicht, aber frag Gott immer, was gibst du mir stattdessen? Oder werd einfach still vor Gott, wenn du sie übergeben hast und warte, was Gott tut. Weil Gott gibt immer was dagegen. Und was er macht, und das lesen wir hier bei Jesus zumindest als Resultat, Jesus hat etwas zurückbekommen, nämlich den Frieden des Vaters zurück in sein Herz. Dann nochmal, warum betet Jesus dreimal dasselbe? Und warum ist uns das überliefert, obwohl die Jünger ja gepennt haben und es nicht mitbekommen haben? Und warum war es offensichtlich dem Heiligen Geist so wichtig, ihnen das nochmal mitzuteilen, diese ganze Geschichte, dass wir sie heute hier haben? Und das finde ich total krass. Jesus wollte in seiner eigenen Todesangst seinen Jüngern etwas beibringen. Wenn ich Todesangst hätte, ich glaube, man würde sich alles um mich drehen. Aber selbst in der Todesangst dreht sich bei Jesus nicht alles um sich, sondern er hat seine Jünger, dich und mich, in dieser Stunde des Todes immer noch im Blick. Und er möchte, dass du selbst in seinem eigenen wie ich das in Worte fassen soll, muss überlegen, er hat echte realistische Angst und trotzdem macht er diese Situation seiner echten realistischen Angst noch zu einer Lektion für dich und für mich und für seine Jünger. Er benutzt sein Beispiel, um dir deutlich zu machen, so geh mit deiner Angst um. Schau, wie ich bete, wie ich dreimal gebetet habe, rüttelt sie wach, guck bitte, wie Also Jesus möchte an seinem eigenen Beispiel uns zeigen, wie wir in so einer Situation beten sollen. Und seine eigenen Jünger sollten das lernen, weil sie ja auch im nächsten Augenblick Todesangst erfassen wird in dieser Situation. Und hier finde ich noch eine wichtige Lektion für uns. Ich erlebe immer wieder, dass Leuten, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie Angst haben, dass sich wirklich alles um sie selber dreht. Ich habe gerade so ein Beispiel vor Augen, wo jemand wirklich Angst hat und schreit und bettelt alle Leute um Hilfe an. Und es gibt auch viele Leute, die ihm geholfen haben. Aber es dreht sich derartig um sich selber, dass er erstens in seiner Panik nicht erkennt, dass es auch andere Wege gibt, als nur einen zu helfen. Und der hat so ausgeblendet, also er hat alles andere so ausgeblendet, diese Person, aufgrund ihrer eigenen Situation, dass sie gar nicht mitkriegt, dass es auch andere Menschen gibt, die vielleicht sogar dadurch, dass sie nur um sich selber kreist, sie mit ins Unglück reißt. Jesus denkt in seiner eigenen Angst nicht nur an sich. Und das finde ich eine ganz spannende Lektion aus dem, was ich hier lese zum Thema Umgang mit Angst. Selbst wenn du Angst und Panik hast, denk nicht nur an dich. Und offensichtlich öffnet das den Blick wahrscheinlich auch für neue Möglichkeiten. Also, letztes Mal. Wenn du Angst hast, welcher Art auch immer, wende dich an Gott. Und schütte dein Herz aus im wahrsten Sinne des Wortes. Gib ihm ab, was dich belastet. Und mach es so lange, bis es du wirklich auch vom Bauch her das Gefühl hast, es ist angekommen. Aber gib es ab, bitte Gott nicht, es dir zu nehmen, sondern gib es aktiv an ihn. Werde stille, lass dir von ihm sagen und geben, was er dir zu geben hat. Und ich erlebe immer wieder, wenn du das machst, Gott gibt nicht nur von Gedanken her den Frieden ins Herz zurück. Ich erlebe immer wieder, wie du wirklich den inneren Frieden zutiefst bekommst von Gott.
Und wenn dir der Friede wieder abhanden kommt, gib deine Angst wieder neu ab und lass dir von Jesus wieder neu den Frieden schenken. Und denk nicht nur an dich. Das ist vielleicht eine der härtesten Lektionen. Wenn Jesus in dieser Stunde nicht nur an sich gedacht hat, dann wir auch als seine Nachfolger. Ich wünsche mir, dass wir das im Herzen behalten. Und was auch immer passiert, dass wir vorbereiteter in die Zukunft gehen. Weil es werden diese Täler der Finsternis und der Todesschatten auch in unserem Leben kommen. Und solange Jesus nicht wiederkommt, wird auch irgendwann dieses letzte Tal, das vorletzte zumindest, für uns kommen, dass es auch für uns heißt, diesen Weg zu gehen. Amen.